Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Am Mikrofon gab es mal wieder einen Wechsel. Yannick Sorgatz hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ich, Carsten Kellermann, bin übrig geblieben und begrüße heute auf der anderen Leitung Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo Carsten.
Hanna, du und Yannick, ihr habt eine besondere Funktion, würde ich jetzt mal sagen, in der Trainerära von Gerardo Seoane. Ihr wart Augenzeugen seines ersten Bundesligasieges mit Borussia Mönchengladbach. Ihr wart vor Ort beim 3:1 in Bochum. Ja, da kann man nur sagen Glückwunsch als Glücksbringer sozusagen. Und ja, es war ein Sieg, wo ich persönlich als reiner Fernsehzuschauer sagen muss, eine klasse erste Halbzeit und eine, sagen wir mal, etwas schwächere zweite, die aber keine großen Probleme bereitet hat. Gehst du da mit?
Ja, da gehe ich mit. So historisch wie du habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber stimmt, hast ja vollkommen recht. Es war, so kann man es glaube ich zusammenfassen, von Anfang an die beste erste Halbzeit und vor allem die beste Offensivleistung, die Borussia in dieser Saison gezeigt hat, ist schon wieder völlig in Vergessenheit geraten, glaube ich, durch die schönen Tore, die anschließend gefallen sind, aber das so Honorar direkt mit dem ersten Angriff ja den Pfosten getroffen hat. Da hat Borussia dann gleich mal ja einen Vorgeschmack auf das gegeben, was dann danach noch gekommen ist.
Ja, und ich muss sagen, viele gute Kombinationen gesehen, viele sehr straighte Angriffe gesehen. Du hast schon gesagt, gleich in der ersten Anfangsphase da den Pfosten getroffen, weitere große Chancen. Also manch einer hat gesagt, man muss eigentlich 4 oder 5:0 zur Halbzeit führen. Die Chancen waren da. Bochum natürlich nicht gut drauf, aber man muss ja den Gegner auch dahin bringen, dass er nicht so gut ist. Und da würde ich sagen, war es mehr Gladbachs Qualität als Bochums Schwäche an dem Tag. Und das lag vor allem an zwei Leuten, die wir, müssen wir jetzt ja mal zugeben, in den vergangenen 2 Wochen auch so ein bisschen auf dem Kieker hatten, weil sie einfach auch nicht gut gespielt haben. Das waren Alassane Player und Florian Neuhaus. Wir hatten Player vor dem Bochum-Spiel nochmal in die Mangel genommen, haben über seine rätselhaften Leistungsschwankungen geschrieben, haben aber auch angedeutet, dass Bochum eigentlich der Ort sein könnte, in dem er vielleicht für sich und für Borussia die Wende schafft. Und siehe da, Doppelpack-Player.
Ja, und warum hat er dann plötzlich das gezeigt, was man ja auch schon so häufig gesehen hat von ihm? Ist ganz witzig, noch eine kurze Anekdote von nach dem Spiel. Da hat Sportdirektor Roland Wirkus noch kurz mit uns gesprochen und da hat er halt so schmunzelnd gesagt, ja, also wir wissen manchmal auch nicht, warum er schlecht spielt, wenn er schlecht spielt, und wir wissen auch nicht, was er dann anders macht, wenn er gut spielt. Also es gibt da auch so ein bisschen ja eine Rätselhaftigkeit bei ihm, aber dass er ja sowohl das Spielerische mitbringt und wie beim 1-0 dann auch Florian Neuhaus in Szene setzen kann, als auch seine Abschlussqualität dann auf den Platz bringt, ja, das war schon sehr eindrucksvoll und schön mit anzusehen, weil, naja, für jemanden, der an Toren gemessen wird, muss es dann irgendwann in so einer Saison auch mal so einen Knotenlöser geben. Und ja, das kann es jetzt bei Player im besten Fall natürlich gewesen sein.
Genau, und ich glaube, das Gleiche, Hanna, kann man auch für Flo Neuhaus sagen, der mir schon auch in den vergangenen Spielen, wenn er reingekommen ist, eigentlich immer ganz gut gefallen hat in Darmstadt. Und auch dann im letzten Heimspiel gegen Leipzig fand ich schon, dass er da ein bisschen Power gemacht hat. Und jetzt hat er von Anfang an gespielt und war echt richtig ein Antreiber im Mittelfeld. Von hinten raus immer wieder angeschoben, immer wieder auch den Weg zum Tor gesucht, hat dann ja auch getroffen. Und ich glaube, die Art und Weise, wie er gejubelt hat, er ist ja jetzt auch nicht gerade der ganz große Emotionalspieler, das hat schon gezeigt, wie wichtig dieses Tor für ihn war. Und ja, seine Mannschaftskameraden auch gleich da gewesen zum Gratulieren. Ich glaube, jeder weiß, dass dieses Tor für Florian Neuhaus auch wirklich eine dicke Befreiung gewesen ist.
Ja, und es spricht auch für ihn, dass er dann so auf seine Nicht-Nominierungen dann reagiert hat. Ich meine, nur mal, um sich so in seine Lage zu versetzen, er hat seinen Vertrag verlängert, er ist einer der Führungsspieler in der Mannschaft und natürlich geht Florian Neuhaus zu Beginn der Saison erstmal davon aus, dass er auch regelmäßig in der Startelf stehen wird. Und dann kommt da jemand wie Rocco Reitz, der ihm das eben mal kurzfristig streitig macht, und statt da aber dann die beleidigte Leberwurst zu spielen, hat er auch schon in Darmstadt, als er reingekommen ist, ja einen Treffer erzielt. Und dann eben jetzt auch seine Chance in Bochum genutzt und sich da jetzt auch dann mit Blick aufs Mainz-Spiel definitiv nachhaltig empfohlen.
Ja gut, Mainz für ihn ja ohnehin, hat ja schon mal irgendwie das aus 40 Metern Tor des Monats oder war es sogar Tor des Jahres, muss man nochmal nachgucken, erzielt. Also Neuhaus und Mainz ist ungefähr so wie Player und Bochum. Player trifft ja gegen Bochum auch fast immer. Toll für Seoane eigentlich, dass seine, nennen wir es mal, pädagogische Maßnahme, die beiden mal draußen zu lassen und damit auch allen in der Mannschaft zu zeigen, dass es hier nicht um Namen geht bei Borussia Mönchengladbach. Und das ist ja so eine Fortentwicklung zum Jahr vorher, zur Saison vorher, da Daniel Farke doch immer die gleichen die Chancen bekommen und sehr langmütig gewesen, wenn die Leistungen nicht stimmten. Jetzt wurde gleich vom Trainer relativ schnell reagiert und mit einem Effekt, und zwar dem Effekt, dass beide Spieler, die es getroffen hat, gleich mal eine andere Leistung auf den Platz gebracht haben. Und ich glaube, dass man insgesamt auch in Bochum sehen konnte, dass vieles von dem, was Gerardo Seoane mit den Spielern bespricht, einfach ankommt bei den Spielern, in den Köpfen der Spieler und dann umgesetzt wird. Weil wenn ich mal vergleiche, die erste Halbzeit in Darmstadt und die erste Halbzeit in Bochum, nicht nur, dass es ein 0-3 und ein 3-0 gab, also 0-3 in Darmstadt, 3-0 in Bochum, sondern dass es eine völlig andere Mannschaft war, die da auf dem Platz war, gegen einen ähnlichen Gegner. Und das zeigt, dass also in dieser Zeit, Seoane hat ja in Darmstadt gesagt, auch als Trainerteam vielleicht nicht alles richtig gemacht zu haben in der Vorbereitung, dass da einfach eine Entwicklung stattgefunden hat und die hat man in Bochum ganz deutlich auf dem Platz gesehen.
Das, was Seoane von seiner Mannschaft verlangt, scheinen die jetzt auch immer besser umsetzen zu können. Was mir in Bochum noch aufgefallen war, das waren so die Beobachtungen, die man so ja abseits des Platzes machen konnte. Also in Bochum ist die Pressetribüne auch aufgrund des kleinen Stadions natürlich sehr, sehr weit unten, sehr nah am Platz. Das heißt, man bekommt viel mit. Und ich fand auch, dass, und das ist auch wieder ein Unterschied zur vergangenen Saison, dass diese Geschlossenheit sichtbar wird. Also Patrick Herrmann, der ja quasi der 21. Mann in Bochum war, also er war nicht im Kader, ist aber mit der Mannschaft hingereist und saß dann nur im Trainingsanzug auf der Bank. Der war der Erste, der mit dem Halbzeitpfiff quasi aufgesprungen ist, der geklatscht hat und ja einfach da seine Anerkennung und seinen Zuspruch ausgesprochen hat. Dann gab es in der ersten Halbzeit die Szene, als Maximilian Wöber zum ersten Mal nach draußen ist und behandelt wird. Da ist dann Toni Janschke, sein eigentlicher Konkurrent, derjenige, der an den Spielfeldrand geht und nachfragt, ob alles in Ordnung ist. Und ich fand noch so ein bisschen meine Lieblingsszene abseits des Platzes, als in der zweiten Halbzeit erst Jordan und dann Neuhaus diese riesige Doppelchance zum vorzeitigen 4-0 vergeben haben. Da ist dann 3 Meter am Rand zu sehen, wie sich Robin Hack aufwärmt, und in dem Moment, wo Neuhaus den Ball übers Tor schießt, schmeißt er sich einfach auf den Boden und kann es selbst nicht fassen und leidet da so ein bisschen mit. Und ja, das finde ich, sind so Kleinigkeiten, die sollte man nicht überbewerten, aber ich finde, die zeigen schon, dass es da aktuell auch einfach in der Kabine stimmt.
Ja, und ich glaube, das hat auch viel wirklich mit dem Coach zu tun, der es offenbar geschafft hat, hier wirklich eine Einigkeit herzustellen. Und ja, gerade die Robin Huck-Szene, ich meine, bös gesagt, könnte man meinen, er weiß halt, wie es sich anfühlt nach seinen beiden Kopfballchancen in den letzten Spielen, die er auch vergeben hat, der Robin Huck. Aber ich glaube, das zeigt ja auch, dass die Spieler am Rande auch mitgehen, dass sie im Spiel drin sind und vielleicht deswegen auch meistens die Einwechslungen, die passieren, einfach auch das Spiel nochmal bewirken und verändern. Auch eine Veränderung, eine deutliche Veränderung im Vergleich zur vergangenen Saison. Also ich finde insgesamt, dass du gerade die Sachen, die du gerade beschrieben hast und wenn man sich dann auch den Fußball anschaut, ich glaube, vieles, was wir in Bochum gesehen haben, war dann schon so, wie es Seoane auch haben will. Eben dieses wirklich sehr konkrete, sehr straighte, pragmatische einerseits, aber dann auch wirklich schöne fußballerische Elemente. Also das Solo von Neuhaus, dass er da auf den Platz gebracht hat, die Pässe von Player, auch von Honorar, die ein oder andere Aktion fand ich auch mit sein bestes Spiel eigentlich in der ersten Halbzeit vom Franzosen in der Bundesliga. Das zeigt, da geht was voran. Und das ist, glaube ich, die große Botschaft dieses Bochum-Spiels, dass diese deutliche Entwicklung da ist, über die drei Punkte hinaus. Und deswegen habe ich da auch im Kommentar geschrieben, dass es für mich ein Sieg ist, der mal wieder in Bochum. Wir erinnern uns an 2011, an die Relegationsrettung. Wir erinnern uns an 2021. Wichtiger Sieg damals unter, aber ohne Adi Hütter, der damals Corona hatte. 2-0 gewonnen, Abstiegsnöte, die möglicherweise anstanden, verdrängt. Und jetzt vielleicht der große Wendepunkt in der Saison. So wie bei Player, du hast es am Anfang gesagt. Vielleicht für die ganze Borussia, dass jetzt eine Phase beginnt, in der wirklich vieles greift, was Seoane vorbereitet hat, was die Mannschaft vorbereitet hat und dass eben diese Verbindung zwischen den Spielern, zwischen Trainer und Spieler, zwischen Staff, Trainer, Mannschaft, dass diese ganze Geschichte jetzt Früchte trägt. Und Hanna, wir schauen ja auf den Spielplan und ohne den Gegnern, die jetzt kommen, wirklich zu nahe treten zu wollen. Aber da kann schon, wenn Borussia so spielt wie in der ersten Halbzeit, einiges drin sein, oder?
Ja, jetzt kommt ja am Freitag Tabellenschlusslicht Mainz 05 und ich finde auch da, klar, jetzt kann man wieder sagen, die haben immer noch keinen Sieg. Gladbach weiß bestens, wie es sich anfühlt. Und vor Bochum war ja auch so ein bisschen die These, boah, jetzt haben die 7-0, also 0-7 da in München verloren. Jetzt werden die ganz anders zu Hause auftreten. Ja, das ist immer der eine Punkt, aber der andere Punkt ist eben halt, und das hat Gladbach halt so wahnsinnig gut gemacht, dass du denen von Anfang an den Zahn ziehst und einer sowieso schon verunsicherten Mannschaft eben auch zeigst, dass hier heute mal gar nichts für sie geht. Ähnlich muss man es dann auch mit Mainz machen. Ich finde jetzt auch, dass nach Leipzig und Bochum, dass man so sagen kann, dass sich dieses 3-5-2 so ein bisschen als Grundformation, die am besten zu passen scheint, herauskristallisiert, hat für mich zwei wesentliche Gründe. Zum einen, das hat man auch in Bochum ganz klar gesehen, verschafft es Luca Netz halt eine gewisse Freiheit, gerade nach vorne, mit Wöber hinten, der dann absichert und ihm da auch einfach so ein bisschen den Rücken frei hält. Und klar, das hat auch mit Flo Neuhaus zu tun, dass natürlich diese beiden Achterpositionen, die sich dadurch im Mittelfeld ergeben, besser zu den Spielern passt, die eben Borussia in der Zentrale zur Verfügung hat.
Ja, sehe ich auch so. Also gerade Luca Netz gefällt mir da wirklich deutlich besser. Er spielt wirklich sehr konzentriert nach hinten. Natürlich, er ist nicht der super, super, super Verteidiger, sondern wird immer seine kleinen Flapsigkeiten drin haben. Aber er macht das wirklich sehr seriös, finde ich gut. Klar, auch da eine klare Entwicklung. Und offenbar hat sich jetzt auch Honorar an diese Position, an diese Flügelgeschichte gewöhnt. Kommt immer mehr da zum Tragen. Und ja, die Gladbacher kennen dieses System ja so ein bisschen aus der Hütterzeit. Und da hat es ja am Ende auch gut funktioniert. Da haben ja die Zusammenhänge auch geklappt. Und ich glaube, gerade mit dieser Dreierabwehr, wenn es um Stabilität geht, man hat ja dann gegen den Ball tatsächlich schon ein großes Volumen da mit den drei zentralen Mittelfeldspielern, den beiden Außenverteidigern und den drei Verteidigern. Da hat man dann schon auch viele Beine, die das eigene Tor verteidigen können. Und in der Vorwärtsbewegung durch die beiden Achter finde ich eine richtig gute Variante, weil eben, du hast es gesagt, eben die meisten Mittelfeldspieler der Gladbacher eigentlich in diesem Bereich Achter zuzuordnen sind. Kone vielleicht ein bisschen defensiver als Neuhaus, Reitz, ein Zwischending. Aber die haben alle die Möglichkeit, nach vorne zu stoßen, tun das ja auch immer wieder. Neuhaus hat jetzt getroffen, vergangene Woche hat Reitz da das ein oder andere Zeichen gesetzt mit seinen Pässen und mit seinen Abschlussversuchen. Also da passiert was und ich glaube, da hat Ceoane jetzt so ein bisschen so seine Formation gefunden und du wirst sicher auch textlich in der Woche, jetzt haben wir Montag, fast High Noon, noch mit dieser Geschichte beschäftigen und ja, da kommt man dann schon zu dem Schluss, dass dieses 3-5-2 Doppelspitze, Ceoane besetzt sie dann ja spielerisch und sag ich mal mit einem spielerischen und einem Brecher, so wie er es da in Bern in seiner Zeit auch bei Young Boys gemacht hat, in seiner letzten Saison immer zwei Spitzen gehabt. Ja, und das funktioniert gut. Er hat viele Optionen, dass das eben dann auch mit einzelnen Austauschspielern nochmal ganz anders akzentuiert werden kann. Beispielsweise, wenn du auf der Doppel-8 anders besetzt. Also eine gute Sache und ich glaube eine, die auch zukunftsträchtig ist. Und ich glaube, Hanna, meine These, dass Ceoane da jetzt sich vielleicht auch ein bisschen mehr festlegt als bis jetzt.
Ja, das denke ich auch, weil es einfach, weil so, warum sollte man gerade jetzt etwas verändern, wenn es ja läuft und man damit auch den ersten Saisonsieg eingefahren hat? Das gibt einer Mannschaft natürlich auch nochmal sehr, sehr viel Selbstvertrauen und einfach Sicherheit und ein gutes Gefühl. Was ja auch noch zu dem Bochum-Spiel gehört, ist so ein bisschen die letzte halbe Stunde, beziehungsweise die letzten 25 Minuten nach dem Anschlusstreffer in der 68. Minute. Dann wurde es auf einmal ein total wildes Spiel. Das Stadion von den Fans war vorher gar nichts zu hören. Auf einmal ist es so ein kleiner Hexenkessel dann wieder geworden. Und unmittelbar nach dem 3-1 hat dann auch noch Hofmann die Chance, die, glaube ich, Wöber auf der Linie geklärt hat. Also da hätte es auch mal ganz schnell 3-2 stehen können. Aber jetzt behaupte ich, es tut so einer Mannschaft dann vielleicht auch mal gut, wenn sie im Endeffekt dann so ein Spiel gewinnt, wenn sie hinten raus aber nochmal leiden muss. Ich glaube, daraus kann man letztlich mehr ziehen, als wenn Gladbach dieses Spiel jetzt einfach 5-0 gewonnen hätte.
Ja, definitiv, sehe ich ganz genauso. Gerade die Schlussphase zeigt zum einen, dass man wirklich über 90 Minuten, und das Thema Konstanz ist ja auch immer ein großes gewesen in den vergangenen Jahren in Gladbach, ein Problemthema natürlich auch, und dass man über 90 Minuten wirklich voll konzentriert da sein muss. Und meine Empfindung ist, dass gerade Spiele, selbst wenn du 3-0 oder wie Darmstadt jetzt gegen Bremen 4-0 führst, kann ein Tor plötzlich schon das Ganze wieder ins Wanken bringen. Das hat vom Gefühl her war das in früheren Zeiten doch etwas anders. Da war eine 3-0-Führung, war eigentlich das Ding zu. Aber wie oft hat man jetzt wirklich, dass eine Mannschaft, die ganz deutlich führt, plötzlich da wackelt und strauchelt sogar noch? Gladbach hat es ja selbst vorgemacht in Darmstadt, dass eben aus dem 0-3 noch ein 3-0 wurde und eigentlich das Spiel noch hätte gewinnen müssen, die Gladbacher. Also von daher sehe ich genauso wichtige Erfahrung in der zweiten Halbzeit. Bis zur 90. Minute wirklich jede Minute voll konzentriert sein, sonst kann alles, was man an Gutem gemacht hat, für die Katz sein. Und von daher glaube ich, die ganzen 90 Minuten große Erfahrung für Gladbach in verschiedene Richtungen mit dem Ergebnis, dass der erste Sieg da ist, dass dieser Sieg die Möglichkeit bietet, darauf aufzubauen und davon richtig, sagen wir mal, Rückenwind zu bekommen. Und zum anderen auch, dass die Gladbacher sich immer mehr finden. Das ist, glaube ich, so ein Haupterkenntnis aus Bochum. Ja, Hanna, bis jetzt war es ja dann immer so, dass die Ergebnisse nicht stimmten und die Gladbacher danach dann mit den Fans gefeiert haben, weil die Fans wirklich unglaublich super supportet haben. Jetzt will ich mal sagen, in Bochum war es ein bisschen umgekehrt. Teile der Fanszene waren gar nicht mehr da, als dieser Sieg stattgefunden hat, als die Gladbacher feiern wollten. Und du warst ja jetzt vor Ort. Die Ultras haben Zaunfahnen aufgehängt. Das Spiel wurde später angepfiffen deswegen, weil Türen im Notfall vielleicht nicht hätten geöffnet werden können. Die Ultras haben sich dann, haben den Support eingestellt, Rauchtöpfe gezündet, sich dann komplett aus dem Block verabschiedet. Dann gab es tatsächlich Proteste der Normalo-Fans oder der sogenannten Normalo-Fans in Richtung Ultras. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? War das wirklich so eine heiße Kiste? Gibt es da vielleicht sogar, der ein oder andere Kollege hat einen Riss in der Gladbacher Fanszene ausgemacht. Wie würdest du das beurteilen?
Naja, also diejenigen, die da noch im Stadion geblieben sind, haben halt zuerst Ultras raus und dann Wir sind Gladbacher und ihr nicht gerufen. Und dann hat man anschließend auch im Internet sehr, sehr viel Gegenwind gegen die Ultras ja einfach wahrgenommen. Es ist natürlich, wie es dann immer so ist, wenn solche Vorfälle passieren zwischen der organisierten Fanszene, wie sie auch genannt wird, und dem Rest. Da wird dann auch gegeneinander geschossen. Die Geschichte, was ja in Bochum das Ganze ausgelöst hat, das war tatsächlich, und das auch nochmal hier zu sagen, es ging gar nicht irgendwie um etliche Fahnen und um alle Banner, sondern das Problem war, und das hat uns der VfL Bochum auch nach dem Spiel noch versichert, als wir nochmal nachgefragt haben, es ging wirklich nur um das große Nordkurvenbanner, das ein Fluchttor bedeckt hat, bei dem die Verantwortlichen aber die Sorge hatten, dass im Zweifel die Tür nicht schnell genug aufgehen würde. Es war die Feuerwehr Bochum, die da die Oberhand hatte. Und das hat man im Stadion auch nicht mitbekommen, weil wie vor dem Fernseher haben wir das auf der Tribüne sitzend auch erst mitbekommen, als der Stadionsprecher um kurz vor 3:30 gesagt hat, yo, ihr müsst eure große Fahne abhängen, sonst geht das Spiel nicht los, vorher passiert nichts. Und dann haben wir aber im Nachhinein auch erfahren, dass tatsächlich die Feuerwehr Bochum da die Gladbach-Fans schon sehr, sehr früh, also weit vor dem Anstoß, darauf aufmerksam gemacht hat. Die haben nicht reagiert, die wollten es drauf ankommen lassen. Ja, und dann war ja das, was jeder mitbekommen hat, als die Spieler dann auf dem Feld waren und die Mannschaften, ging es dann los, dass die Fahnen abgehangen wurden. Im Endeffekt hat dann ja keine mehr gehangen. Der Support wurde eingestellt, also von den Ultras, und die sind dann auch nach dem 2-0 gegangen, und das ist dann das, was hängen bleibt. Das sind die Bilder, die dann im Endeffekt nach diesem Spieltag dann auch überall zu sehen waren. Nachdem, du hast es eben auch schon gesagt, die Gladbacher Fanszene, glaube ich, in dieser Saison bisher sehr viel Lob bekommen hat für ihr Feingefühl. Ja, war das eine Sache, wo ich dann sage, das schadet mehr der Mannschaft, das schadet dem Club, der da wieder eine saftige Strafe aufgetragen bekommen wird. Und im Endeffekt, ja, es ist einfach dann schade, dass eine Mannschaft dann auch das am Rande des ersten Saisonsiegs mitbekommt.
Ja, das ist ja dann immer das Thema, dass natürlich auch bei uns Medienvertretern oder generell in den Medien solche Themen natürlich auch sehr groß gespielt werden, das ist ganz klar. Und dadurch natürlich der sportliche Bereich. Und das war, glaube ich, das, was dann auch wirklich die Gladbacher Verantwortlichen ein bisschen traurig gemacht hat, dass eben dieser Sieg, der ja wirklich, wir haben ja gerade ausführlich drüber gesprochen, eine tolle erste Halbzeit, toller Gladbach-Fußball in Bochum und dann eben der erste Sieg unter Gerardo Seoane mit dieser neu formierten Mannschaft, vielleicht ein Sieg, der die ganze Saison in die richtige Richtung lenkt. Naja, und da redet man dann eben über Brenntöpfe, über Rauchtöpfe, über Fans, die das Stadion verlassen oder den Block verlassen, über demolierte Toiletten, über ein kleines Feuer an der Bande und all diese Dinge, diese Bilder, die natürlich damit verbunden werden. Und da muss man sagen, das überschattet natürlich dann vieles von dem Spiel, von dem Sportlichen. Das ist immer wieder schade, dass die Ultras, die ja auch eine sehr kreative Ader in sich haben, dann an solchen Tagen dann offenbar aus ihrer Haut nicht heraus können und dann eben so reagieren. Und natürlich kommt dann immer wieder dieses Thema auf, nichts geht über den Verein und man stellt sich über den Verein, wenn man dann eben so reagiert. Ja klar, das ist natürlich die Botschaft, die dann irgendwo rüberkommt für den allgemeinen Beobachter, für den neutralen Beobachter, der jetzt in diesen in dieser Fanszene, in diesem besonderen Denken, was die Ultras ja dann immer haben, vielleicht nicht so verhangen ist. Und ja, dann kommt das eben so rüber, dass, wenn man dann durch die Internetforen streift, dass die Gladbacher Fanszene da wirklich untereinander so aufgerieben ist. Und das ist einfach schade, weil die Mannschaft hat an diesem Tag tollen Fußball gespielt und das ist eigentlich das, worum es in Bochum hätte gehen sollen. Das wurde dann eben vernebelt durch die Rauchtöpfe, und das ist dann einfach der Mannschaft, du hast es ganz genauso, der Mannschaft absolut nicht angemessen. Und ich glaube, der Anlass war einfach keiner, weil es ist eben, gibt eben gewisse, sagen wir mal, Sicherheitsbedingungen. Und ich glaube, da hätte man einen besseren Kompromiss finden können, als einfach zu warten und es drauf ankommen zu lassen.
Ja, es sind ja dann nach der Aktion auch sehr schnell Vergleichsbilder aufgetaucht aus zurückliegenden Spielen in Bochum, wo dann die Gästekurve zu sehen war. Da ging es auch um ein Foto von der Dortmunder Kurve, wo man auch gesehen hat, dass da breite Banner die Fluchttore versperrt haben. Und Philipp Rentsch, das ist ein Kollege aus Bochum, der sich um den VfL kümmert dort, der hat im Anschluss auch gesagt, dass im Januar, als Dortmund da gespielt hat, ja, das Bauordnungsamt sozusagen den Club erstmals darauf hingewiesen hat. Und deshalb ist das Ganze natürlich jetzt auch nochmal mehr im Fokus gewesen. Es gab dann auch Leute, die gesagt haben, ja, aber Moment mal, wenn ich mir die Bochumer Kurve angucke, da hängt da auch vor jedem Fluchttor ein Banner. Ja, aber die Banner waren eben so platziert, dass ich diese Tür im Zweifel hätte leicht öffnen können, weil die darüber nicht hinausgeragt haben. Und wenn dann eben da, ja, die Verantwortlichen, und das ist nun mal die Feuerwehr Bochum in dem Fall, wenn die dann sagen, nee, Leute, das geht so nicht, dann darf es da eigentlich keine Diskussion geben. Ja, aber das ist dann, wie Christoph Kramer gesagt hat, der sich nach dem Spiel dann noch mit ein, zwei Ultras unterhalten hat, es ist dann eben so eine Prinzipsache. Die Ultras haben ihre Prinzipien und wenn dann ihr Prinzip ist, wir verlassen das Stadion, dann ist das so.
Aber eben nicht zum Wohle der Mannschaft, denn die hat an diesem Tag eigentlich verdient, dass alle Fans, die nach Bochum gereist sind, sie am Ende feiern. Nach Niederlagen waren alle da, jetzt nach dem ersten Sieg nicht. Schade für die Mannschaft, muss man sagen. Und vielleicht dann auch einen Strich drunter machen und hoffen, dass es beim nächsten Mal ganz einfach bessere Kompromisse gibt, auch seitens der Gladbach-Fans. Das Fanprojekt hat sich ja auch noch geäußert, sehr salomonisch versucht zu sein. Dadurch natürlich auch angeeckt bei vielen Fans, die einfach sagen, nee, so geht das nicht, was die Ultras da gemacht haben. Also da ist diese Debatte ist da. Die wird mit Sicherheit auch immer wieder kommen, wenn irgendwas vorfällt. Von daher vielleicht auch ganz normal, dass eben verschiedene Fangruppen unterschiedliche Ansichten auch des Supports haben. Es geht ja da auch immer wieder um die großen Fahnen, die in der Nordkurve geschwenkt werden, die natürlich ein tolles Bild ergeben, aber natürlich auch die Sicht für den einen oder anderen erschweren auf das Spiel. Also klar, so eine Fankurve ist halt wie das Leben, sehr unterschiedlich, sehr bunt gemischt, mit sehr vielen verschiedenen Ansätzen und Ideen, die dahinter stecken. Und natürlich gibt es dann auch immer wieder Reibereien. Aber das, was jetzt in Bochum passiert, das hätte man mit Sicherheit besser lösen können seitens der Gladbach-Fans. Also das Fanprojekt nimmt ja auch den VfL Bochum ein bisschen mit auf die Schippe. Aber ich glaube, in diesem Fall muss man, Anna, und das haben ja, glaube ich, auch eure Gespräche mit den Bochum und auch mit dem Kollegen Rentsch, den wir auch schon mal hier im Podcast zu Gast hatten, gezeigt, dass eigentlich der VfL Bochum da jetzt nicht so wirklich Großartiges falsch gemacht hat, oder?
Ja, da ging es ja vor allem auch nicht irgendwie darum, jemanden zu ärgern oder die Fans zu ärgern, sondern wirklich einfach nur um dieses eine Banner. Aber das sind Regeln, an die muss sich dann eben gehalten werden, wie wir gesagt haben. Und ja, ich glaube, damit, da sind wir uns beide einig, können wir dieses Thema dann auch erstmal abschließen. Und lass uns doch mal über das sprechen, was am Wochenende ebenfalls noch wichtig war, nämlich die DFB-Pokalauslosung, die gestern Abend stattfand und die Borussia ein Heimspiel gegen den FC Heidenheim nach dem Heimspiel gegen den FC Heidenheim beschert hat.
Ja, Heidenheim. Noch nie ein Heimspiel gegen Heidenheim gehabt, die Gladbacher. Und jetzt haben sie gleich zwei innerhalb weniger Tage. Auch eine Geschichte, die nur der Fußball so schreiben kann, respektive die Auslosung des DFB-Pokals. Ja, ich würde mal sagen, irgendwo habe ich gelesen, Gladbach hat Losglück. Auf jeden Fall, wer ein Heimspiel hat, ist schon immer mal gut dabei, zum einen. Und zum anderen, ja, Heidenheim mit Sicherheit ein unangenehmer Gegner, aber auch ein machbarer Gegner zu Hause gerade. Also in Heidenheim wäre es sicherlich nochmal anders. Und dass man dann tatsächlich innerhalb so kurzer Zeit gegeneinander spielt, hat es ja zuletzt schon öfter gegeben in verschiedenen Konstellationen. Aber naja, dann bin ich mal gespannt, wie da die Zuschauerresonanz sein wird, wie viele Heidenheimer dann auch unter der Woche kommen. Und wie das Ganze da so ausgehen wird. Aber insgesamt würde ich sagen, Hanna, doch, ja, Gladbach ist gut weggekommen mit dem Zweitrundenlos.
Ja, die Heidenheimer, sowohl Mannschaft als auch Fans, können dann natürlich einen Langzeitaufenthalt in Gladbach planen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch Gespräche zwischen beiden Clubs geben wird, dass die Heidenheimer sich in den 3-4 Tagen, die dann zwischen beiden Spielen liegen, vielleicht auf dem Trainingsgelände von Borussia aufs Spiel vorbereiten können. Würde jetzt mal davon ausgehen, dass Borussia sich da auch kooperativ zeigen würde. Aber mein Gott, vielleicht sagen die Heidenheimer auch, nö, wir wollen nach Hause, wollen uns da nochmal aufs Spiel vorbereiten. Das werden wir in rund 4 Wochen mitbekommen. Gespielt wird am 31. Oktober oder am 1. November. Die genauen Ansetzungen folgen noch. Und ich gebe dir recht, zu Hause ist das für Gladbach ein Los, wo man sagen muss, da zählt dann nur das Weiterkommen. Und dabei möchte ich aber Heidenheim jetzt gar nicht irgendwie kleinreden. Im Gegenteil, ich muss sagen, ich halte sehr viel von der Arbeit, die Frank Schmidt da leistet, wie er so als Typ agiert, wie er das jetzt über Jahre kontinuierlich da so weit gebracht hat, dass Heidenheim eben im Sommer in die Bundesliga aufgestiegen ist. Davor ziehe ich meinen Hut. Ich finde auch, dass man in den bisherigen Auftritten sieht, dass sie super mutigen Fußball spielen. Sie reiben sich in jedem Spiel auf, ist auch die Mannschaft, die bisher die meisten Kilometer abgespult hat. Also da wird gerade physisch auch einiges auf Borussia zukommen. Aber am Ende, bleibe ich dabei, muss man dieses Spiel zu Hause gewinnen.
Ja, Borussia hat ja immer diesen großen, großen Traum, mal wieder nach Berlin zu kommen, ins DFB-Pokalfinale, hat dreimal den Pokal gewonnen, jetzt gerade zuletzt gegen Leipzig beim Heimspiel, war die Mannschaft, die 1973 den Pokal gewonnen hat, da mit Günter Netzer, mit Berti Vogts, mit Jupp Heynckes, alle da gewesen. Und darum ist das Thema Pokal für Gladbach immer ein ganz großes, zuletzt 1995 gewonnen, und ich glaube, dass zumindest die Chance, jetzt eine Runde weiterzukommen, genutzt werden kann, dass sie eben da ist, dass sie auch nicht so gering ist. Da muss man eben voll konzentriert sein. Und ich glaube, Gerardo Seoane weiß das auch. Er weiß, dass er da eine große Chance hat, die einzige Chance wahrscheinlich, mit Gladbach einen Titel zu holen, und dass man sich darauf fokussieren wird, in diesen Pokalspielen dann einfach voll da zu sein. Und ich glaube, wenn Gladbach voll da ist, gilt, was wir eben gesagt haben, dass dann einfach solche Gegner wie Heidenheim oder Gegner wie Heidenheim, Entschuldigung, solche hört sich immer ein bisschen despektierlich an, nein, Gegner wie Heidenheim dann für Gladbach auch machbar sein müssen. Und deswegen ordentliches Los für Gladbach mit einem gewissen Fallstrickcharakter, aber trotzdem geht Gladbach als Favorit in diese Partie und sollte diese Rolle dann auch entsprechend annehmen und umsetzen.
Ja, und bevor das Pokalspiel ansteht, beziehungsweise das Ligaduell mit Heidenheim, gibt's noch 2 Ligaspiele. Das erste davon vor der Länderspielpause jetzt am Freitag gegen Mainz. Wir haben es eben schon kurz angesprochen. Gladbach trifft da auf den Tabellenletzten. Und wir machen ja immer unser Spieltagsbarometer, wo wir die Fans auch fragen, wie sie aufs nächste Spiel blicken und wie es denn ausgeht. Ja, und ich glaube, 96% oder 97% haben gesagt, dass Borussia da den zweiten Sieg in Folge holen wird. 96% habe ich gerade gesagt, habe ich gerade nachgeschaut. 2% haben auf ein Unentschieden und 2% auf eine Niederlage getippt.
Man könnte von einem gewissen Selbstvertrauen der Fans reden oder von einem Vertrauen in die Mannschaft. Siege bringen oft mal Selbstvertrauen und Vertrauen. Und klar, das sind die Heimspiele, die man auch schon gewinnen sollte als Borussia Mönchengladbach. Aber es gibt ja immer ein Aber im Fußball. Vergangene Saison gab es nämlich 0-1 gegen Mainz. Und wir erinnern uns da an dieses Spiel, das sehr unangenehm gelaufen ist. Rote Karte für Itakura, dann der direkt verwandelte Freistoß gleich im Anschluss. Tolles Tor. Also man sieht ja wenige direkt verwandelte Freistöße in Gladbach. Und das war dann eben so einer, der dann in Gladbach passierte, dummerweise von Mainz. Und von daher, ja, Vorsicht ist geboten, gerade auch, du hast schon gesagt, gegen angeschlagene Gegner. Aber nichtsdestotrotz gilt, was ich eben auch für Heidenheim gesagt habe, da sollte Gladbach schon seiner Favoritenrolle gerecht werden in diesem Spiel. Und Hanna, vielleicht beschäftigen wir uns jetzt kurz mal oder länger auch mit den Spielern, die dieses ganze Unterfangen angehen sollen. Und bevor wir das tun, unser schöner Jingle für die Mannschaftsaufstellung.
Aufstellungstipp.
Ja, glaube, man muss da zunächst noch mal kurz einen Blick nach zurück nach Bochum werfen. Also soweit hat sich da, glaube ich, niemand schwerer verletzt. Aber Maxi Wöber sprach nach dem Spiel davon, dass er eine Quetschung im Fuß erlitten habe. Da war teilweise auch der Fuß taub. Mit Schmerztabletten ging das dann, er konnte spielen. Nico Elvedi wurde ja später auch angeschlagen, ausgewechselt. Da muss man jetzt mal abwarten. Heute Nachmittag ist das erste Training. Ich kann mir vorstellen, dass da beide vielleicht nicht auf dem Platz erscheinen. Es ist ja jetzt auch so, dass man wenig Zeit hat bis Freitag. Bin da aber optimistisch, dass Seoane da auf beide zurückgreifen kann. Und ansonsten, ja, ich glaube, das hat man eben rausgehört, sind wir uns zumindest mal einig, dass Borussia wieder im 3-5-2 agieren wird. Wer soll es denn richten, wenn wir mal hinten anfangen?
Ja gut, ich glaube, Moritz Nikolas kann ich nur Woche für Woche wiederholen. Macht das richtig gut hinten drin. Natürlich Jonas Omlin fehlt und er wird noch länger fehlen. Und das Gute daran ist, dass Moritz Nikolas dieses Fehlen wirklich toll kompensiert. Er macht einen sehr sicheren Eindruck, macht das ganz unaufgeregt. Wir hatten ihn ja vergangene Woche auch im Interview. Auch da war er sehr unaufgeregt, hat sich da gar nicht groß locken lassen, sondern geht die Sache wirklich in aller Ruhe und geflissentlich an, macht seinen Job und darum, er ist jetzt die Nummer eins im Moment und bleibt es auch und wird darum auch gegen Mainz im Tor stehen. Solange er fit ist, spielt er.
Ja, und ich glaube, bei der Dreierkette gibt's genauso wenig Diskussion. Solange Elvedi, Itakura und Wöber einsatzfähig sind, wird das auch das Trio sein, dass da die Dreierkette bildet gegen Mainz.
Ja, ist auch eine klasse Dreierkette. Ein Schweizer Nationalspieler, ein japanischer Nationalspieler und ein österreichischer Nationalspieler. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und ja, Marvin Friedrich hatte seine Chance, hat sie nicht genutzt, sich zu etablieren, solange Nico Elvedis Vertrag noch nicht unterzeichnet war. Und jetzt Elvedi scheint ja auch jetzt wirklich da nochmal neue Kraft rauszuschöpfen aus diesem Neustart bei Borussia. Er war ja gefühlt und mental möglicherweise auch schon weg und ist jetzt quasi als Neuzugang, der schon ewig da ist, wieder da. Und wird jetzt auch von einem Tag auf den anderen wieder als absolut vollwertiger Teil der Startaufstellung eben dahingestellt. Ja, tut Gladbach gut, vielleicht auch eine ganz wichtige Personalie. Und wenn man sich, wie gesagt, diese Dreierkette anguckt, da gibt's nichts zu rütteln. Und ja, dann sind wir bei den beiden, wie sagt man im modernen Fußball, so schönen Schienenspielern. Über Luca Netz haben wir schon gesprochen und ich finde, er hat es sich verdient, dass auch er jetzt im Moment als gesetzt bezeichnet werden darf.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch der Meinung, dass man gerade den jungen Spielern jetzt auch nach dem Sieg einfach noch mehr den Rücken stärken kann, wenn man sie einfach wieder spielen lässt. Auf links gibt's da für mich auch keine Diskussion. Da gehört Luca Netz gegen Mainz rein. Und auf rechts hat Franck Honorat zumindest den Eindruck erweckt, du hast es vorhin schon gesagt, dass er sich immer besser zurechtfindet. Seine Standards sind eine Waffe, können eine Waffe sein. Und das ist dann jetzt ein bisschen zum Leid von Joe Skelly, der dann wahrscheinlich wieder auf der Bank sitzen wird. Aber jetzt gegen Mainz gibt es da für mich auch gar keinen Grund zum Tauschen.
Zumal auch Franck Honorat natürlich Speed mit einbringt. Also er hat viele Aspekte, du hast die Standards schon angesprochen, da ist er der legitime Nachfolger von Jonas Hofmann. Und er schießt sich da jetzt auch gut ein, finde ich wichtig auch. Gerade natürlich auch in solchen Spielen wie gegen Mainz kann das halt schon ein ganz großer Aspekt sein, diese Standards. Naja, und ich finde auch die Art, wie er spielt eigentlich, da so ein bisschen dieses aggressive Element, was er einbringt, das passt dann schon zu dem, wie es auch, glaube ich, Gerardo Seoane haben will. Und erinnert mich immer so ein bisschen an den Frankfurt, an den Kostic, als er noch in Frankfurt war, der auch sozusagen als Offensiver diese rückwärtsgewandte Position da spielt auf der Schiene. Und finde ich einen guten Move, Franck Honorat auszuprobieren. Und dadurch hat man dann eben auch guten Power über die Flügel mit den beiden schnellen Leuten. Luca Netz ist ja auch immer so ein verkappter Linksaußen eigentlich auch, muss man ja sagen. Und hat ja auch Spaß dran, kommt immer wieder auch zum Abschluss, hat ja auch in Bochum die eine oder andere Situation. Also da kommt dann auch viel Power und ich sagte schon, wenn man den Ball hat, dann hat man da schon ganz schön viel Offensivkraft in diesem System auf der Spur. Und das liegt natürlich auch am Zentrum und da ist, glaube ich, einer genauso gesetzt wie Moritz Nikolas und die Dreierkette.
Ja, das ist Julian Weigel, der in Abwesenheit von Jonas Omlin auch die Kapitänsbinde trägt. Ja, der einfach so der am defensivst denkende zentrale Spieler ist in der Mannschaft. Da muss Christoph Kramer sich dann weiterhin im Moment mit der Rolle des Jokers begnügen. Und spannender sind dann, glaube ich, die beiden Achterpositionen, die ja jetzt mit Florian Neuhaus und Rocco Reitz besetzt waren. Ich würde ja aus demselben Grund wie bei Luca Netz da jetzt auch nichts ändern, sondern gerade auch die jungen Spieler mal auf dieser Welle weiterlaufen lassen, weiterreiten lassen, weil es einfach, ja, glaube ich, für so eine Entwicklung von einem Spieler jetzt nicht so gut wäre, wenn man jetzt beispielsweise sagen würde, okay, Rocco Reitz auf die Bank oder Luca Netz und dann meinetwegen Manu Kone ins Zentrum.
Ja, also wir waren ja, glaube ich, beide alle ein bisschen überrascht, wahrscheinlich Yannick auch im Stadion und der Kollege Thomas Gruhlke, der natürlich auch als Beobachter dabei war, mit dem ich bei der Pressekonferenz war. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Florian Neuhaus in der Startelf steht in Bochum, und jetzt hat er natürlich die Situation komplett verändert, weil im Grunde genommen müsste Seoane jetzt ja alle drei aufstellen. Reitz macht es richtig gut. Kone, fand ich, hat ein gutes Comeback gefeiert. War vielleicht, weil er eben gerade erst zurückgekommen ist, jetzt für Bochum nicht die Option, weil da auch ein großer Laufumfang wahrscheinlich angesagt war. Und jetzt kommt der Neuhaus und macht dann so ein Spiel. Eigentlich hat er sich damit auch unauswechselbar gemacht. Und ich würde jetzt gegen Mainz, um einfach den Offensivdruck noch ein bisschen zu vergrößern und diese Dynamik, die Manu Kone hat, würde ich tatsächlich dem Rocco Reitz, tolle Saison bisher, richtig, richtig klasse, sehr, sehr engagiert, sehr, sehr frisch auch und unbekümmert, ganz wichtige Aspekte, würde ich ihm trotzdem mal eine Pause gönnen und sagen, ja, dann mach mal Kone Neuhaus, Seoane, die beiden zusammenzustellen, um mal zu sehen, wenn diese Spielkultur der beiden, die sehr unterschiedlich ist, zusammenkommt, um Mainz eben noch mehr unter Druck zu setzen, würde ich tatsächlich mich dieses Mal für Manu Kone und Neuhaus auf der Doppel-8 aussprechen. Und ja, klar, ist nicht schön für Rocco Reitz, was ich jetzt sage, dass er eben nicht in der Mannschaft ist. Aber wie würde Seoanes wahrscheinlich formulieren, das war keine Entscheidung gegen Rocco Reitz, sondern für die Dinge, die das Spiel gegen Mainz eben braucht.
Aber die Pause hat er danach ja auch noch in der Länderspielpause, also kann er auch ruhig noch mal spielen. Jetzt wird's spannend, weil es bleiben zwei Positionen vorne in der Spitze übrig, und da ist die große Frage: Kommt Thomas Schwanscherer wieder in die Mannschaft? Wird er beginnen? Man muss ja dazu sagen, dass Player und Jordan, also Jordan eigentlich genauso gelobt werden muss wie Player, hat auch sein bis dato bestes Spiel gemacht, vorne als Ballsicherer, war da sehr präsent im Spiel drin. Und auch da sage ich, und dann ist es eben zum Nachteil von Thomas Schwanscherer in dem Fall, lass die beiden gegen Mainz beginnen, meinetwegen kann dann Schwanscherer früher kommen als jetzt in Bochum. Aber ich würde wirklich exakt mit der gleichen Elf beginnen wie am Wochenende.
Ja, da bin ich wieder der tatsächlich wechseln würde, weil ich glaube erstens, dass Thomas Schwanscherer, wenn er fit ist, auch spielen wird. Weil er einfach auch noch ein bisschen mehr Spielkultur vielleicht reinbringt als Jordan, der natürlich da vorne als Wandspieler, als jemand, der die Bälle festmachen kann, als Wuchtbrumme im Strafraum da wirklich das auch ganz anders dann darstellt in dieser Mittelstürmerposition. Aber ich würde gern wirklich mal sehen, wie Player und Schwanscherer da diese Geschichte machen. Also Player, finde ich, nach dem Doppelpack darfst du den definitiv nicht rausnehmen. Der ist so sensibel. Ich glaube, dann wäre die Saison für den irgendwie beendet, wenn der jetzt raus muss. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Seoane das macht. Und deswegen würde ich Thomas Schwanscherer bringen, um ihn auch mental zu stützen. Er hat sich mit Sicherheit geärgert, dass er da jetzt diese Verletzung hatte und dann erstmal raus war. Und deswegen brennt er mit Sicherheit drauf, seinen Einsatz zu haben, sein erstes Heimtor dann auch zu machen, möglicherweise. Was nicht heißt, dass das zwangsläufig gegen Mainz passiert, aber wer nicht spielt, kann auch keine Tore schießen, das ist ganz klar. Und deswegen sage ich vorne mit Schwanscherer und Player.
Ja, heißt dann natürlich auch wieder, um ihn mal kurz zu erwähnen, dass Nathan Gumo erneut auf der Bank sitzen wird, aber auch er ja ein Spieler, den du vielleicht hinten raus, wenn es eng ist oder wenn es um die Umschaltmomente geht, wo du auch einfach einen gewissen Speed brauchst, nochmal reinwerfen kannst. Ja, dann bleibt eigentlich doch nur noch die Frage, wie geht denn dieses Spiel am Freitag aus, Carsten?
3-0.
Du sagst?
Für Gladbach. Ich sag 3-0. Ja, ich bin jetzt mal sehr optimistisch. Nachdem ich in Bochum 4-2 getippt habe und es ging 3-1 aus, wenigstens die Tendenz war richtig, sage ich jetzt einfach mal 3-0.
Ja, ich sage 2-0. Wir sind also beide der Meinung, dass Moritz Nikolas sich zum ersten Mal in der Saison über die Null freuen darf. Und ja, ich würde sagen, gucken wir mal, was das gibt. Wir sind am Freitagabend zusammen im Dienst. Thomas Krulke und ich sind im Stadion. Ja, gucken wir mal. Also als ich zuletzt Mainz gucken war, war ich mit Yannick in Mainz. Da gab es das 0-4. Aber ich glaube, davon gehen wir mal am Freitagabend nicht aus.
Also zumindest was unsere Tipps angehen, gehen wir nicht davon aus. Der Fußball ist ja unberechenbar. Borussia Mönchengladbach gilt ja auch als Diva. Wir hoffen allerdings, und das war, was ich auch in meinem Kommentar geschrieben habe, jetzt wäre es wirklich die gute Situation, einfach mal konstant zu werden und auch konstant zu punkten, bestenfalls eine Serie zu starten und dann natürlich jetzt auch mal nach 3 Heimniederlagen das erste Heimspiel zu gewinnen. Also da ist Gladbach schon ein bisschen auch unter Druck und in der Pflicht, würde ich mal sagen. Denn die Heimbilanz, die braucht noch wirklich extrem viel Aufpolierarbeit. Und deswegen gibt es ja eigentlich kein Vertun. Und ja, wir werden, wie gesagt, alle zuschauen und dann eines Besseren oder des Richtigen oder des, was auch immer, belehrt werden und hoffen, dass es komplett und anders als in Bochum, wo es leider, wie gesagt, die angesprochenen Überschattungen des Fußballs gab, dass es jetzt am Freitag ein komplett und von vorne bis hinten sportverbundenes Vergnügen wird. Und wir verabschieden uns für jetzt, oder?
Wir verabschieden uns für jetzt. Bis dann.
Tschö.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de